Los geht's. Hallo. Moin. Ich hoffe, wir hatten alle schöne Ostern. Die Sonne schien. Ich habe gute Laune. Wir waren im Beweis von Lemma 8.1. Erinnern wir uns kurz, was los war. Wir haben uns Folgen angeguckt mit Einträgen aus einem Ring R. Erstens einfach irgendein Ring, die Verknüpfung heißen Plus und Mal. Und wir nehmen Folgen, bei denen nur endlich viele Einträge von 0 verschieden sind. Und wir haben uns angeschaut, wie man die miteinander verknüpfen kann. Man hat Kringelplus, da werden einfach an jeder Stelle die Einträge addiert. Und wir haben Kringel, da passiert was Aufregenderes. Und wir haben auch schon Beispiele angeguckt. Und dann haben wir uns letztes Mal überlegt, na, wenn man diese Rechenoperation durchführt, dann kommen da immer wieder Folgen raus, deren Einträge aus dem Ring R kommen und wo auch wieder nur endlich viele von 0 verschieden sind von den Einträgen. Das heißt, das sind Verknüpfungen auf der Menge F von R. F von R hatten wir diese Menge von Folgen genannt. Soweit, so gut. Damit ist jetzt das Ringkriterium R1 schon fertig. Das haben wir schon besprochen und steht deswegen da als erledigt. Dann haben wir noch ein bisschen mehr besprochen. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass es da oben bei Kringelplus nicht auf die Reihenfolge ankommt, denn im Ring R kommt es nicht auf die Reihenfolge an bei der Addition. Das heißt, dann das Kommutativgesetz für Kringelplus und das kommt direkt aus dem Kommutativgesetz für Plus in R. Und genauso das Assoziativgesetz. Wenn man da drei solche Folgen hat, dann ist bei Kringelplus egal, wie man klammert, denn es ist bei Plus im Ring R egal, wie man klammert. Ja, und damit haben wir schon ziemlich viel erledigt, was zu R2 gehört. Die Ringeigenschaft R2 war, dass die Menge mit der Verknüpfung, die wir Addition nennen, eine abelsche Gruppe bildet. Wir haben die Abgeschlossenheit. Wir haben das Assoziativgesetz. Es fehlt uns jetzt noch ein neutrales Element und es fehlen uns die Inversen bezüglich Kringelplus. Das schreibe ich hin. Man kann wirklich durch Hingucken sehen, deswegen steht da oben nochmal, was Kringelplus macht. Man kann durch Hingucken sehen, dass das stimmt, was ich da jetzt hinschreibe. Das Nullelement ist einfach die komplette Nullfolge. Das neutrale Element für Kringelplus in FR ist die Nullfolge. Und die schreibe ich jetzt auch einfach mal so hin. Wir schreiben immer die Null des Rings hin an jede Stelle. Und Sie sehen, dass man dann da oben beim Addieren immer Null addiert und dass deswegen nichts passiert. Und jetzt können wir uns die Inversen basteln, denn jetzt wissen wir ja, was das neutrale Element ist für Kringelplus und dann wissen wir, wie die Inversen gebastelt werden können. Ich muss beim Verknüpfen auf die Nullfolge kommen. Was mache ich? Ich fange mit der einen Folge an. Die andere Folge bastle ich, indem ich immer das additive Inverse von dem jeweiligen Eintrag nehme. Und das geht im Ring R, weil der Ring R additive Inverse hat. Zweitens, Wenn ich zwei davon mit Kringel plus verknüpfe und dann das dritte mit Kringel, dann kann ich die Klammer sozusagen auflösen. Gut. Und wenn wir vergessen haben, wie die Verknüpfung funktioniert, gucken wir nochmal hier drüben hin. Spannend ist dieser Teil. Und ich sage nochmal kurz, was da philosophisch passiert. Bei der Kringelmultiplikation kombiniert man Indizes so, dass der Index an der richtigen Stelle rauskommt. Für die 0. Stelle kombiniere ich 0 und 0. Für die 1. Stelle kombiniere ich 0 und 1, da habe ich zwei Möglichkeiten. Für die 2. Stelle kombiniere ich 0 und 2, 1 und 1 oder 2 und 0 und so weiter. Es werden immer mehr Möglichkeiten. Und man muss dann immer summieren über alle Möglichkeiten, die es gibt, da zu kombinieren. Das haben wir letztes Mal geübt mit einem Beispiel. Und erinnern uns hoffentlich noch, wie das funktioniert. Das ist eine ganze Woche her. Gut, ich muss mich auch erinnern. Berechnen wir, wenn wir richtig vom Anfang, berechnen wir ALN Kringel BNN in Klammern. Und das Ganze jetzt Kringel CNN. Bitte sofort beschweren, wenn ich bei den Klammern das falsch mache oder wenn die Indizes zu klein sind. Denn auf die Indizes kommt es jetzt tatsächlich an. Wir rechnen die erste Klammer auf. Das können wir, da drüben irgendwo steht, wie das geht. Und dann bekommen wir so eine Summe, die läuft von 0 bis n. Und wir kombinieren immer so, dass die Indizes, die Summe der Indizes, das i ergibt, was hier steht. Also beziehungsweise das n an der richtigen Stelle ergibt, das heißt, dass i läuft. Und wir kombinieren dann 0 und n, 1 und n minus 1 und so weiter. AI mal B N minus C ist die Notation von drüben. Das N ist der Laufindex der Folge, ja?
Man fragt, wie ist der Ratio?
Wie ist welcher Ratio?
Also zum assoziativen Satz.
Das ist kein Satz, danke. Es ist kein Satz, es soll heißen zum Assoziativgesetz und Distributivgesetz. Also Assoziativgesetz dafür und Distributivgesetz insgesamt für beide Verknüpfungen. Okay. Und ich wollte mir die Notation so übernehmen, dass ich die für beide benutze. Denn wenn ich das jetzt nur dafür gemacht hätte, hätte ich streng genommen danach nochmal sagen können. Ja. Ich mache es aber mal ordentlich, danke. Es gibt zwei, aber ich zeige nur eins. Und ich muss auch nur eins zeigen, denn wir haben... Nee, streng genommen müsste ich zwei zeigen, weil wir uns nicht überlegt haben, dass dieses Kringelding kommutativ ist. Und das ist auch manchmal tatsächlich nicht kommutativ. Das hängt davon ab, was mit dem Grundring ist. Aber ich zeige nur eins, weil der Witz zweimal der gleiche ist. So. Ich möchte, also dieser Satz kein Verb. Es ist tatsächlich gar kein Satz, egal wie ich den jetzt verschönere. Aber ich mache es mal schöner. Das ist etwas besser und dann sage ich gleich nochmal, dass ich aber nur ein Distributivgesetz habe. Vielen Dank. Schöne Sprache muss sein, auch wenn wir Mathe machen, vielleicht sogar besonders, wenn wir Mathe machen.
Wo waren wir? Wir haben die erste Klammer ausgerechnet, die zweite ist noch da. Diese zweite Folge, die ist noch da. Und jetzt kommt alles zusammen. Das heißt, wir kriegen eine Doppelsumme. J läuft von 0 bis n. Das ist der Teil, der sich jetzt auf dieses Kringel hier bezieht. Und jetzt läuft i von 1 bis j. Von 0 bis j, Entschuldigung. Denn jetzt kombiniere ich immer drei von diesen Folgeeinträgen und die Summe der drei Indizes muss immer n ergeben. Das heißt, ich fange hier vorne an mit AI mal BJ minus I. Auf die Art und Weise kombiniere ich mit dem Index J, über den hier gelaufen wird. Und J läuft von 0 bis N. Das heißt, insgesamt brauche ich jetzt noch das Gesundheit. Jetzt brauche ich noch das C N minus J für diese äußere Summe, damit sich diese Leute mit diesem C zusammen zum richtigen Folgeeintrag ergänzen. Und wir kontrollieren nochmal kurz, ob wir es richtig gemacht haben. I plus J minus I ergibt J plus N minus J ergibt N. Die Indizes müssen bitte zu N. Daran sehen wir, dass wir das alles wieder richtig gemacht haben. Und wir sehen eine Klammer. Wir sehen hier in der Mitte eine Klammer, aber das ist jetzt Multiplikation in R. Und in R gilt das Assoziativgesetz für die Multiplikation, weil R ja schon ein Ring ist mit Plus und Mal. Das heißt, hier darf ich umklammern. Und dieses Umklammern mache ich jetzt nicht explizit, sondern ich nehme danach sofort das wieder auseinander und schreibe als Begründung dran Assoziativität in R mit der Multiplikation in R und umformen. Das passiert hier in diesem Schritt. Das heißt, ich klammere hier um und dann sortiere ich die Summen anders wieder auseinander, sodass vorne steht AN N. Ringel, was bleibt jetzt stehen, wenn ich das AN N rausgezogen habe? Dann habe ich hier noch die Summe J läuft von 0 bis N. B, J mal C, N minus J. Und das ist nichts anderes, jetzt denke ich einfach nur rückwärts, als A, N, N, ups, das N fehlt. Hier fehlt ein N, da fehlt ein N. Das ist nichts anderes als A, N, N. Kriege dann jetzt in Klammern B, N, N, Kringeln, zählen. Das war's. Was haben wir also gemacht? Na, das, was wir immer machen, wir formen um, solange bis wir in einer Struktur rechnen, die wir kennen und wo wir die Rechenbegriffe haben, und dann formen wir zurück um. Und das ist gerade.
In der zweiten Zeile, das Summenzeichen, muss das Mitte der Klammer sein von dem N, oder ist es egal, wie das so vorsteht?
Das ist egal.
Okay.
Das ist egal, weil die ganzen Multiplikationen hinten stattfinden. Das ist da nichts, was ich irgendwie nachhabe. Aber wenn ich das frage, ich überlege auch immer. Auch aus ästhetischen Gründen, wo ich finde.
Nee, ich frage nur, weil es ja die Klammer von dem N ist quasi, also von der Folgenklammer quasi ist.
Ah,
und deswegen
da
auch
muss eigentlich noch eine ganz große außenrum. Ja, da muss eigentlich noch eine ganz große außenrum, die habe ich weggelassen. Danke, das ist ein guter Hinweis. Einmal kurz der zweite Hauptsatz, der erste und der zweite Hauptsatz der Klammerrechnung erfüllt sind. Es gehen drei Klammern auf und es gehen drei Klammern zu, alles richtig. Vielen Dank. Dann kommt jetzt ein Distributivgesetz mit der gleichen Notation und wir legen einfach los. A, N, N, Kringel plus B, N, N, das Ganze in Klammern, Kringel, C, N, N. Naja, da rechnen wir einfach los. Hier vorne, da können wir mit Plus auflösen. A, N, plus B, N, N, Kringel plus CN, denn jetzt kommt unsere Rechenbegriffe für Kringel. Was passiert da? Das haben wir gerade nochmal geübt. Dann schreibe es einmal hin und ziehe es dann aber gleich auseinander im nächsten Schritt. I läuft von 0 bis N. Und jetzt habe ich immer das vordere Teil, also A, I plus B, I. Mal das, was von hier hinten kommt, dieser Beitrag ist CN minus I, Klammern rum, N. Jetzt habe ich einfach die Multiplikation angewandt auf diese Folge, wo da immer diese Summen stehen, und diese. Wo rechnen wir hier? Naja, da stehen normales Plus und normales Mal, also rechnen wir hier R. Da haben wir die Distributivgesetze, das heißt, da dürfen wir das jetzt auseinanderziehen. Diesen Zwischenschritt schreibe ich noch hin und dann sehen wir schon, warum wir fertig sind. Mach es mal direkt in der Folgenschreibweise auseinandergezogen. Da haben wir einmal A I mal C I. Quatsch, mal C N minus I. Das ist der erste Teil, der kommt von hier vorne, A I C N minus I. Und jetzt plus BI CN minus I, das ist der zweite Teil, den habe ich jetzt nur explizit auseinandergezogen, N. Und was ich hier benutzt habe, ist Distributivgesetz im R, also halt das Richtige, das wo die Sachen an der richtigen Stelle stehen. Und dann schauen wir hier einmal scharf hin. Und wir sehen, dass man hier Summen von Folgeeinträgen hat, immer an der gleichen Stelle. Das heißt, das kann ich auseinanderziehen zu diese erste Folge Kringel plus diese zweite Folge. richtig? Und dann sehe ich noch diese Produkte da, die so aussehen, als ob sie von Pringel herkommen. Und da kommen sie auch her, also fasse ich alles zusammen zu. AMN, Pringel, CNN, das ist der Teil, den wir vorne sehen. Und das Ganze Pringel plus BNN, Pringel, CNN. Und hier ist auch noch eine Karte. Das war's. Wie sieht das andere distributive Netz aus? Na, da steht einfach diese, da ist einfach bei der Multiplikation das vertauscht. Das heißt, das, was alleine ist, steht links und die Summe steht rechts. Aber Sie sehen, dass beim Rechnen überhaupt nichts Neues passiert. Oder? Eingestellt? Fragen, Beschwerden, Wünsche? Jetzt habe ich ja hingeschrieben, in Lemma 1 kam das andere Kram vor. Da stand nicht nur FR mit Pringel plus und Pringel ist ein Ring. Da stand auch noch sowas wie, wenn der Ring R selber kommutativ ist, dann ist auch F von R kommutativ. Und was stand da noch? Falls der Ring R ein 1-Element hat, dann hat auch der Ring F von R ein 1-Element. Das heißt, da machen wir jetzt noch was. Das ist das, was ich da unter Kram subsumiert habe. Das ist doch eine abelsche Gruppe. Was meinen wir, wenn wir das sagen? Kommutativer Ring? Ja? Richtig, dass das Kommutativgesetz auch für die Multiplikation gilt. Das ist ja nicht immer so. Wir haben ja zum Beispiel diese Matrixringe kennengelernt. Da haben wir eine abelsche Gruppe bezüglich der Matrixaddition, aber bezüglich der Matrixmultiplikation sind wir weit davon entfernt, kommutativ zu sein. Das heißt, es ist was Besonderes. Ja, was ist los, wenn R kommutativ ist? Gucken wir mal auf die Formel für Pringel. Hier rechne ich doch immer Produkte im Ring R aus. Und wenn jetzt R kommutativ ist, bezüglich mal, dann darf ich hier innerhalb dieser einzelnen Produkte, die ich da bilde, immer die Reihenfolge vertauschen. Das heißt, ich tausche, sortiere die anders hin und kriege genau die gleiche Summe. Das heißt, dann ist auch für Pringel die Reihenfolge egal. Am Anfang festgelegt. Sei also jetzt 1R ein 1-Element im R. Was heißt es, ein 1-Element zu sein? Na, das heißt, dass man bezüglich der Multiplikation sich neutral verhält. Wenn man damit multipliziert, passiert nichts. Und jetzt basteln wir ein 1-Element bezüglich Ringen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Wir nehmen als ersten Eintrag dieses 1-Element im Ring. Da es das gibt, darf ich das als Folgegebiet hinschreiben. Und danach nehmen wir lauter Nullen. So, zunächst mal existiert das. Wir schreiben mal hin, dann existiert dieses Ding. Denn das ist nicht klar. Wenn der Ring kein Einzelelement hat, kann ich das nicht hinschreiben. So, und wie verhält sich jetzt dieses Persönchen da bei Pringel? Gucken wir mal, vorne steht die Folge AN und hier bei BN stellen wir uns mal das vor, was ich da hingeschrieben habe. Was passiert? Na, immer an der nullten Stelle liefert das hier einen Beitrag. Also immer dann, wenn I gleich N ist, dann steht hier B0. Das ist unser Eintrag 1, der da steht. Alle anderen Einträge sind 0 und tragen zu diesem Produkt nie was bei. Das heißt, ich summiere hier einfach immer, also ich schreibe immer nur
den Eintrag A an der entsprechenden Stelle hin, alles andere geht weg. Das verhält sich neutral bezüglich Kringel. Soweit. Was für Fragen haben Sie? Ja.
Was ist eine Folge?
Eine Folge ist, na, im Prinzip ist es eine Sprechweise dafür, dass ich Elemente aus, und zwar beliebig viele, hernehme und die hintereinander schreibe. Und ich trenne die durch Kommata und man sagt dann dazu Folge. Also Abfolge, die Reihenfolge ist wichtig. Das muss nicht abbrechen. Bei uns bricht es sozusagen innerlich ab, weil irgendwann nur noch Nullen kommen. Aber streng genommen kann ich auch sowas machen wie 1, 2, 1, 2, 1, 2 und so weiter, bis die Welt zu Ende ist.
Also A1, BN, CN sind alle Folgen.
Ja.
Und A1 ist eine Folge und AN, N ist...
Dieses N draußen steht dran, um sozusagen deutlich zu machen, dass da was läuft. Als ich die Notation eingeführt habe, habe ich das noch ausführlicher gemacht und habe dann gesagt, in Übereinstimmung mit Ihnen, dass wir das abkürzen. Eigentlich steht da AN und AN ist dann der Folgeneintrag an der N-Stelle und außerhalb der Klammern steht N aus N0, um deutlich zu machen, dass das N drinnen von 0 bis zur Unendlichkeit läuft. Und das heißt, es ist eine Abkürzung für das Tupel A0, A1, A2, A3, bla 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 bis zur Unendlichkeit. Okay, was noch? Oh, Entschuldigung, ich habe es die ganze Zeit in meine Leserichtung gemacht, es geht natürlich von hier bis zur Unendlichkeit. Aber ich übe das noch. Ich übe noch, das so zu machen, dass es in Ihre Leserichtung geht. Das ist nicht so einfach. Dann wische ich mal. So tun, als ob R da einfach drin liegt, obwohl es in Wirklichkeit nicht drin liegt. Die Elemente von R sind selber keine Folgen, wir können sie aber die Folgen interpretieren. die Abbildung Phi tut genau das, was ich gerade erklärt habe. Jedes Ringelement wird auf die Folge abgebildet, wo am Anfang das Element steht und danach noch Null. Achso, bei den Abkürzungen, wir hatten da eine neue Voraussetzung eingeführt, da stand sowas drin wie R ist ein Ring, die Verknüpfungen heißen Plus und Mal, bla bla bla, sowas. Gut, das ist unsere Abbildung. Ich habe gerade gesagt, auf die Art und Weise kriegen wir eine Art Kopie des Rings R im vollen Ring F von R und das machen wir jetzt mathematisch genau. Diese Abbildung ist ein Ringhomomorphismus und sie ist injektiv. Insbesondere ist dann die Abbildung, wenn man sie auffasst, von R auf das Bild eine Bijektion. Das heißt, wir kriegen einen zu R isomorphen Teilring von R von R. Rechnen wir nach. Homomorphie-Eigenschaften, das können wir, das haben wir schon so oft gemacht. Die Frage ist jetzt vielleicht, was für Homomorphie-Eigenschaften? Gibt ja viele. Was habe ich hier nachzuprüfen? Was muss Phi erfüllen, damit es sich berechtigterweise Ringhomomorphismus nennen darf? Da ist eine vorsichtige Meldung. Sehe ich noch mehr vorsichtige Meldungen? Ah, okay, Sie dürfen mal anfangen. Was muss ich zeigen?
Ja, wir haben ja die Ringer-Plus-Addition.
Ja.
Muss das gelten. Und dann haben wir natürlich auch noch die Ringer-Multiplikation. Für die muss das dann quasi ja auch gelten.
Aber was muss da gelten?
Ja, dass wir egal ist, ob wir erst abbilden und dann addieren oder erst addieren und dann abbilden.
Richtig, genau. Fangen wir mit der Addition an. Wir haben da auf beiden Seiten eine Ringaddition. Die eine heißt Plus, die andere heißt Kringelplus. Und es ist egal, ob wir zuerst addieren oder zuerst abbilden. Und genauso bei der Multiplikation. Die eine heißt Mal, die andere heißt Kringel. Und es ist wieder egal, ob wir zuerst multiplizieren oder zuerst abbilden. Wir müssen beides nachprüfen. Wir haben zwei Verknüpfungen. Wir müssen beides nachprüfen. Jetzt muss ich aus der anderen Richtung überlegen. die A-Folge, A0 und so weiter. Kringel, die B-Folge, B0 und so weiter. Was passiert bei der Kringelmultiplikation? Na, angesichts dessen, dass immer nur an der nullten Stelle was steht und danach kommt nichts mehr, fallen die meisten Terme bei der Kringelmultiplikation weg. Der einzige Term, der da immer überlebt, ist der, wo der nullte und der nullte Term kombiniert werden. Alles andere geht flöten, weil da immer null steht. Und das heißt, dass genau das rauskommt, was hier steht. Und jetzt habe ich rückwärts überlegt und sehe das. Naja, und das ist wieder das Bild von A, Kringel das Bild von A. Das war eigentlich zu einfach. Irgendwo müssen wir doch nochmal was überlegen. Ja? Kann ich was? Oh, klar. Ach ja, es blendet immer noch. Jetzt sehe ich es auch. Nicht auf? Zu. Besser? Es ist doof, dass das nur so gleichzeitig geht. Es wäre viel cooler, wenn man die vorne weiter runter machen könnte, damit es hier nicht blendet, aber hinten auf, damit wir Licht haben. Nein. Was ist denn da noch los? Da steht viel Injektiv. Wir haben jetzt schon die Homomorphie eingeschafft. Da fehlt aber noch Injektiv. Und was haben wir da jetzt zu zeigen? Wiederholen wir mal, bald kommt die Klausur. Was muss ich tun, wenn ich Injektivität zeigen will? Bei irgendeiner Abbildung? Okay, es ist Dienstag nach Ostern, deswegen will ich mal nicht so sein, aber eigentlich wäre das sowas für 20 Hände.
Gut, zwei sind ein guter Anfang, eineinhalb, bitteschön.
Richtig, vielen Dank. Jedes Element des Zielbereichs hat höchstens ein Urbild. Also nehmen wir uns etwas her mit zwei Urbildern und zeigen, dass diese beiden Urbilder gleich sind. Fangen wir doch mal an.
Sein A und B aus R so. Das A und B das gleiche ist wie B.
Das heißt, wir haben hier ein Element aus dem Zielbereich, das wir schon als Bild schreiben. Und wir schreiben es einmal als Bild von A und einmal als Bild von B. Ziel ist zu zeigen, dass A und B gleich sind. Was wissen wir? Wir wissen, wie man A-Phi ausrechnet und wir wissen, wie man B-Phi ausrechnet. Wann sind zwei Folgen gleich? Irgendwelche Vorschläge? Ja?
Wenn Sie in jedem Folgen sind.
Nochmal bitte?
Wenn Sie in jedem Folgeglied identisch sind. Also
genau so, ja, danke. Genau so, wenn Sie in jedem Folgeglied identisch sind.
Das heißt, das nullte Folgeglied muss übereinstimmen. Das erste Folgeglied muss übereinstimmen. Das zweite auch und so weiter. Hier stehen zwei gleiche Folgen. Das heißt, das nullte Folgeglied hier muss dasselbe sein wie das nullte Folgeglied hier. Das heißt, A gleich B fertig.
Nichts gemacht. Das liegt daran, dass diese Abbildung so einfach gebaut ist. Es ist so eine einfache Vorschrift, aus diesen Ringelementen so eine Folge zu basteln. Wir mussten nichts machen, eigentlich alles nur hinschreiben. Und das zeigt auch, dass es eine natürliche Art ist, mit diesen Folgen zu rechnen. Es verhält sich sehr entspannt. Was ist jetzt mit dem Zusatz, den ich noch hingeschrieben habe da oben? Insbesondere existiert ein bijektiver Ringhomomorphismus von R auf einen Teilring von F von R. Was tun wir? Wir nehmen Phi und wir betrachten das vollständige Bild. Das Bild ist eine Teillänge des Rings FR, weil das der Zielbereich ist und man kann einfach nachrechnen, dass das Bild ein Teilring ist. Und eingeschränkt auf das Bild ist die Abbildung subjektiv. Das ist ja die Definition. Subjektiv heißt, das Bild ist der komplette Zielbereich. Die Injektivität geht dabei nicht verloren. Das heißt, wir haben dann auf einmal eine bijektive Abbildung vom Ring R auf diesen Teilring, den ich bekomme, wenn ich alle Folgeglieder anschaue, die so aussehen. Vorne darf irgendwas stehen, danach noch null. Aha. Ja, das wird später heißen, dass wir einfach so tun können, als ob R selber in F von R liegt. Das heißt auch, wir wollen die Schreibweise eigentlich gerne vereinfachen. Es soll eher so aussehen, als würden wir einfach nur mit Elementen von R rechnen oder sowas ähnliches. Und da gehen wir jetzt noch einen weiteren Schritt hin. Wir definieren etwas, das in Zukunft X heißt. Das ist eine ganz besondere Folge. Die heißt X. Und dann erklären wir, wie man mithilfe von X und Potenzen von X diese Folgen anders schreiben kann, sodass es auf einmal so aussieht wie Polynome. Hier kommt X. Dafür brauchen wir, dass der Ring R ein 1-Element hat. Ansonsten kann man X nicht definieren. Moment, mein Schuh. Okay, im nächsten Lemma möchte ich dieses X benutzen und die Abbildung Phi aus Lemma 8.2. Jetzt schreibe ich eine Folge hin. ersten n plus 1 Folgeglieder sind und danach kommen noch Nullen. Das heißt, wir haben A0, A1 und so weiter, AN und danach ist freier Abend, da kommen nur noch Nullen. Das ist eine Folge aus F von R. Und die schreiben wir jetzt anders. Man kann die schreiben, na sozusagen als den Teil, wo man vorne nur A0 stehen hat. Das kennen wir, das ist A0 abgebildet mit Phi. Kringel plus den Teil, wo hier 0 steht, hier A1, danach nur noch 0. Wie kriegen wir den? Na, den kriegen wir, indem wir schreiben A1 Phi Kringel x. Kringel plus, jetzt kommt der Teil, wo man hier haben möchte, 0, 0, A2, 0 und so weiter. Wie kriege ich das? Na, das kriege ich als A2 Phi Kringel x Quadrat, wobei ich gleich erklären muss, was ich mit x Quadrat überhaupt meine. Und so weiter. Und was ist der letzte Term? Na, jetzt brauche ich vorne bei 0, dann hier an der Stelle AN, danach wieder 0. So will ich das ja kombinieren. Und da schreibe ich das als AN Phi Kringel x hoch n. Und die Notation erklärt jetzt, was ist die Notation? Naja, x ist klar, x haben wir definiert, dazu muss ich nichts sagen. Was meine ich mit x Quadrat? Damit meine ich x Kringel x. Das kann ich ja machen. Ne? X ist einfach ein Element aus diesem Folgenring und das kann ich mir selber verknüpfen mit Kringel. Darf ich machen. Für alle, die aus N ist x hoch i plus 1 definiert als x hoch i Kringel x rekursiv. Das heißt, x hoch 3 ist x Quadrat, da weiß ich, was es ist, Kringel x. Und so weiter. X hoch 27 ist x hoch 26, da weiß ich, was es ist, Kringel x. So, das ist die Idee. X ist einfach nur irgendeine solche Folge, die sich beim Rechnen aber interessant verhält, wie wir gleich sehen werden. Diese Potenzen von x, die ich jetzt mal abgerufen sage, transportieren die 1 immer ein weiter und deswegen funktioniert diese Form. Gucken wir uns das mal an. X kennen wir, die 1 steht an der ersten Stelle. Ich behaupte, bei x Quadrat steht die 1 an der zweiten Stelle und so weiter. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem Beweis der Formulierung, dass das Bijektiv so ist. Wir haben
ja
bei Injektiv dann auch gemacht.
Ja, ich habe nicht gesagt, die Abbildung ist bijektiv. Ich habe gesagt, es gibt eine bijektive Abbildung von R auf einem Teilring und ich habe das erklärt. Ich habe das nicht angeschrieben, ich habe das erklärt. Ich habe gesagt, wenn man den Zielbereich auf das Bild einschränkt, ist man surjektiv und deswegen insgesamt bijektiv. Aber die Abbildung Phi selber ist nicht bijektiv. Dieser Ring FR ist im Allgemeinen wesentlich größer als R selber. Ja, danke für die Rückfrage.
Noch Fragen dazu, bevor wir den Beweis entscheiden? Nein. Die Folge da ist dasselbe wie das, was auf der rechten Seite steht. Denn Phi geht ja vom Ring nach F von R. Das heißt, die Sachen, die da stehen, sind wirklich Elemente von F von R und ich verknüpfe sie da, so wie die Verknüpfungen mir das sagen. Wir sehen gleich, was da passiert. Das löst sich gleich auf. Fangen wir mit Potenz von x an. Was ist x Quadrat? Na, alles wird immer 0, außer bei der einzigen Gelegenheit, wo diese beiden Einsen sich treffen. Wo treffen die sich? Na, das ist der erste Eintrag, das heißt, die treffen sich an der Stelle 1 plus 1, das ist 2. Sie treffen sich also beim zweiten Eintrag, beim Ergebnis, und auch nur genau da, nur einmal, sonst ist alles 0. Deswegen kommt raus 0, 0, 1, 0 und so weiter.
Und so geht es jetzt weiter mit den Potenzen von x. Wenn ich das jetzt wieder mit x multipliziere, dann läuft die 1 ein weiter zur nächsten Stelle und so weiter. Und der einzige Witz ist, dass da immer nur zwei Einsen stehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wo die sich bei der Bildung des Produkts treffen können, sodass der Index so ist, dass diese Einsen multipliziert werden. Das ist der Grund. So, wie viele Nullen muss ich jetzt da hinschreiben bei x hoch n? Na, x Quadrat heißt, ich muss vorne zwei Nullen hinschreiben, an der zweiten Stelle steht die 1. X hoch n heißt, an der n-ten Stelle sozusagen, also bei 0 fange ich ja an, 0, 1 und so weiter, hier vorne stehen insgesamt n Nullen. So, bis da. Und erst an der Stelle danach kommt die 1. Und jetzt rechnen wir einfach Term für Term da oben nach. Das bedeutet jetzt A0phi. A0phi steht da vorne ganz alleine, muss ich nichts weiter machen, ich muss nur merken, was phi macht. A0, 0, lauter Nullen und so weiter. Jetzt kommt A1phi, Kringel x. Was passiert da? A1 ist ja abgebildet einfach diese Folge. A1, 0 und so weiter. Und jetzt kriegen wir die Folge, wo hier einmal eine 1 steht an der ersten Stelle. Und wieder multiplizieren wir Sachen, wo fast überall eine 0 rauskommt. Die einzige Stelle, wo sich das trifft, ist A1 mal 1. Und wo trifft sich das? Na, das ist der 0. Eintrag, das ist der erste. Das heißt, es trifft sich an der ersten Stelle und es kommt das raus. Schreibe ich genauso hin, sehe, weil die 1 hier ein Weitergerutscht ist bei x Quadrat, dass es auch wieder nur eine Möglichkeit gibt, wo die sich treffen, und das ist dann eben der Eintrag an der zweiten Stelle und so weiter. Ich schreibe nochmal hin, was der letzte Term macht. A, n, phi, Kringel, x hoch n. Da habe ich hier stehen, dieses Ding, n0, danach die 1. Bei A und B habe ich vorne A N stehen, danach nur noch 0. Das heißt, sie treffen sich auch nur einmal. Und die Stelle ist genau die Stelle N. Das heißt, hier habe ich dann 0 und so weiter. Insgesamt N mal. Dann kommt A N, dann geht es mit 0 weiter. Und was passiert, wenn ich diese Terme addiere mit Kringelplus? Kringelplus addiert ja Eintrag für Eintrag. Vorne habe ich nur A0, danach sind vorne überall Nullen. Deswegen steht vorne A0. An der zweiten Stelle habe ich an der ersten Stelle Nullen. Hier, Eintrag 1, habe ich eine 0. Hier habe ich A1, danach kommen nur noch Nullen. Also steht da nur A1. Jetzt kommt der Eintrag 2. Da habe ich vorne immer nur 0, außer wenn A2 beteiligt ist. Dann habe ich da A2 stehen und so weiter. Ich mache einfach nur die Kringeladdition. Deshalb ist dieses Ding, was da rauskommt, einfach die Folge, mit der wir angefangen haben. Es ist eine Form, wie man so eine Folge hinschreiben kann, mit Ringelementen abgebildet unter phi und mit Potenzen von x. Und ansonsten brauche ich nur die Grundverknüpfung, die ich habe, Kringel plus und Kringel. Und wenn ich das, was hier steht, zusammenfasse, sozusagen in einer großen Kringelsumme, dann sieht das aus wie ein Polynom. Das hier sieht aus wie ein absolut Glied. Das hier sieht aus wie etwas, wo x steht mit Exponent 1 und so weiter. Das hier sieht aus wie so ein Leitterm mit der größten Potenz von x, die vorkommt. Das sieht aus wie ein Polynom. Ja, das liegt daran, dass das Polynome sind. Diese Dinger nennen wir jetzt Polynome. Wir vereinfachen die Schreibweise, dann sieht es aus wie in der Schule. Aber wir wissen jetzt, dass dahinter eine Bedeutung steckt. Das sind eben nicht irgendwelche in der Luft gebildeten Konstrukte, sondern das kommt aus dieser Konstruktion von Folgen. Und wir werden später auch sehen, warum man dann für x was einsetzt. Trotzdem möchte ich Sie bitten, sich zu merken, x ist unsere Kolbenlänge. Und steht als x ein Polynom. X ist keine Variable, wir nennen das nur so, weil man für x Dinge einsetzen kann. Aber bei einer Variable ist gar nicht klar, was damit gemeint ist. X ist ein Polynom. In derselben Weise wie all diese Dinger später Polynome. Das ist mir wichtig, das jetzt zu sagen, und ich sage es Ihnen noch 20 Mal.
Ich mache erst das Licht hier wieder an, dann können Sie sich nämlich schon mal ein bisschen einlesen in die vereinfachte Notation und ich wische in der Zeit ganz in Ruhe die Tafel. Hier ist das Bild. Wir haben die Voraussetzung von vorhin. Jetzt definieren wir R in eckigen Klammern x als neue Notation für diesen Folgenring f von R. Das ist unsere Notation für sogenannte Polynomringe und wir nennen die Dinger dann Polynomringe über R. Polynomring über R heißt, ganz weit zurückgedacht, wir haben Folgen mit Folgegliedern aus R und nur endlich viele sind von 0 verschieden. Aber wir nennen diese Dinger jetzt Polynome und wir schreiben sie auch nicht mehr als Folgen, sondern wir schreiben sie so wie da hinten als Summen und wir vereinfachen das. Indem wir wieder Plus statt Kringel Plus schreiben und Mal statt Kringel. Wenn wir das machen, dann sieht diese Summenschreibweise so aus, wie Polynome normalerweise aussehen. Und wenn wir hören Polynomring über R, dann denken wir später wieder an solche Summen und wir denken daran, dass die Koeffizienten aus dem Ring R kommen. Das könnte zum Beispiel Z sein, es könnte auch irgendein Körper sein. So, was steht da noch? Da steht sowas wie, naja, wir vergessen sozusagen die Abbildung Phi. Wir bezeichnen die Elemente aus dem Ring selber auch als Polynome, die sind dann halt konstant. Wir schreiben das Phi also nicht mehr dran. Und die Notation für Polynome, die wählen wir auch wieder so wie die Notation von Folgen. Wir schreiben diese Koeffizienten hin und in dem Moment, wo wir sagen, dass das ein Polynom aus Rx ist, ist alles mitgegeben. Die Elemente kommen aus dem richtigen Ring, die Zahlen, die dran stehen, sind natürliche Zahlen über 0 und so weiter. Das machen wir auch wieder einfach. Und zur Sprechweise, wir sagen Rx, wenn Sie sagen in R in eckigen Klammern x, ist es auch okay, aber in dem Moment, wo Sie sagen Polynomring Rx, ist normalerweise klar, was gemeint ist. Vorsicht, R in runden Klammern x bedeutet was anderes, da bitte vorsichtig sein. Sie können auch einfach sagen Polynomring über R, ist auch in Ordnung, verstehen auch alle. Und jetzt wische ich eine Runde, Sie können da einmal noch drauf gucken, das auf sich wirken lassen, überlegen, ob Sie Fragen haben und danach schauen wir uns das weiter an. Gut, gucken wir ein bisschen weiter. Diese Nullfolge, die wir uns angeschaut hatten, das neutrale Element, das Ding nennen wir in Zukunft Nullpolynom. Das heißt, wir stellen uns vor, alle Koeffizienten sind Null. Wenn man das hinschreibt als Polynom, dann mache ich normalerweise unten den Index Rx dran, denn es ist das Nullelement des Ringes Rx. Aber 0R und 0Rx können wir nicht unterscheiden, wenn wir das so auffassen, dass R in Rx drin liegt, denn ein Teilring hat immer die gleiche Null wie der große Ring. So, genau, das habe ich gerade gesagt mit den Bezeichnungen. Jetzt lesen wir ein bisschen weiter. Wir schreiben ein Polynom in der Standardschreibweise hin, ein Polynom P. Ich benutze für Polynome immer große Buchstaben und ich schreibe nur den Buchstaben hin, ich schreibe nicht P von x. Es gibt Leute, die das so machen, ich nicht. Die Klammern kommen bei mir nur dann hin, wenn ich was einsetze. Und wir lernen gleich, was einsetzen ist. Ansonsten kriegen Polynome bei mir einfach nur große Buchstaben. Das x ist da quasi, wenn es da ist, automatisch da. Muss ich nicht hinschreiben. jetzt soll mal P so ein Polynom sein aus Rx. Ich schreibe es jetzt für den Moment noch so mit aufsteigenden Potenzen von x, später ändern wir das vielleicht, denn es hat sich so eingebürgert, dass man meistens die höheren Potenzen nach vorne schreibt und hinten steht das Absolutglied, aber das ist Geschmackssache, mir ist es persönlich egal. Jetzt wählen wir die Notation so, dass bei an, also n soll der größte Index sein, bei dem der Koeffizient von 0 verschieden ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben das als Folge da stehen und Sie brechen wirklich erst dann ab und schreiben 0, wenn Sie wissen, dass das Ding davor noch das letzte von 0 verschieden ist. Das soll hier an sein. Das heißt, es soll nicht 0 sein. Und das heißt, n ist so groß wie möglich mit der Eigenschaft, dass der entsprechende Koeffizient nicht 0 ist. In der Folgenschreibweise ist es häufig einfacher, sich vorzustellen. Dieses Ding nennen wir Leitkoeffizient. Warum Leitkoeffizient? Na, weil wir an dem Ding den Grad des Polynoms ablesen. Wenn Sie an Folgen denken, dann können Sie sagen, der Grad einer Folge ist die größte Stelle, an der noch etwas von 0 Verschiedenes steht. Und in Polynomschreibweise ist es dann halt das n, was an Leitkoeffizienten dran steht. Oder der größte Exponent, der an x dran steht, wobei der Koeffizient, der dazugehört, von 0 verschieden ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich das zu merken. Okay, zum Grad komme ich gleich. Erstmal noch zum Leitkoeffizienten. Beim Nullpolynom gibt es keinen, denn beim Nullpolynom sind ja alle Folgeeinträge 0. Dementsprechend sagen wir dann auch, das hat keinen Leitkoeffizienten. Das macht aber nichts, den Grad können wir trotzdem definieren. Hier ist der Grad. Wenn wir ein Polynom haben, a0 plus a ins x und so weiter bis hin zu am mal x hoch m, dann sagen wir, der Grad des Polynoms ist der Exponent, der zum Leitkoeffizienten gehört. Das heißt, wenn m jetzt so ist, dass am nicht 0 ist, dann ist m der Grad des Polynoms. Wenn aus irgendeinem Grund am 0 ist, aber am minus 1 ist von 0 verschieden, dann ist eben m minus 1 der Grad. Also immer das größte, der größte Index bei dem, was von 0 verschieden ist, steht. Und jetzt sind wir wieder beim Nullpolynom. Da gibt es ja nichts, was von 0 verschieden ist. Was soll das denn nun für einen Grad haben? Na, und da denkt man sich einfach irgendwas aus, sodass die Rechenregeln alle klappen. Und was viele Leute sich ausdenken, ist minus unendlich. Wenn der, da steht es noch nicht. Moment. Ich muss noch hochrutschen. Jetzt. Wir definieren einfach, dass das Nullpolynom, da ist keiner nichts dafür, dass es keinen Leitkoeffizienten hat. Wir definieren, dass das Nullpolynom den Grad minus unendlich hat. Dann funktionieren alle Rechenregeln, wir müssen keine komischen Ausnahmen betrachten. Und jetzt kommt noch mehr Notation. Wenn der Leitkoeffizient nämlich das Einzelelement des Ringes ist, dann nennen wir das Polynom normiert. Und das kennen Sie bestimmt auch aus der Schule, wenn bei der größten Potenz von x sozusagen kein Koeffizient davor steht, also 1 sozusagen, dann heißt es normiert. Genau, das übertragen wir einfach. Wenn das Einzelelement des Rings davor steht, dann heißt das Polynom normiert. Und jetzt kommen zu ein, zwei von diesen Dingen ein paar Beispiele, die habe ich hier mit draufgeschrieben. Wir nehmen mal den Ring Z als Koeffizientenring. Das ist auch noch so was Leute einfach so sagen. Wenn Sie haben Polynomring über R, dann sagen Sie auch häufig, dass R der Koeffizientenring ist für den Polynomring. Und die Koeffizienten sind die Einträge in den Folgen, beziehungsweise bei uns jetzt halt die Leute, die da rumlaufen, die bei den Potenzen von X stehen. Das sind die Koeffizienten. Okay, Z ist ein Ring mit 1, das heißt, wir können das alles so machen, wir können diese ganze Konstruktion durchführen und jetzt habe ich mal in der gängigen Schreibweise ein Polynom hingeschrieben und Sie sehen schon, ich habe das umsortiert, die großen Potenzen von x sind jetzt vorne, 3 mal x hoch 4 minus 2 mal x Quadrat plus 5. Ich schreibe die Verknüpfungszeichen alle hin, damit wir nicht vergessen, dass die da sind, denn die haben ja eine Bedeutung. Und das wird umso wichtiger später, wenn wir Dinge einsetzen in Polynome. Deswegen würde ich Sie bitten, sich dazu konzentrieren, das am besten auch immer zu machen, dann machen Sie später weniger Fehler. Ja, bitte? Okay, wie würde dieses Polynom in der Folgenschreibweise aussehen? Na, Sie haben hinten Absolutglied 5, das entspricht der Folge, wo nur vorn was steht, danach kommen lauter Nullen. Das heißt, Sie erwarten da vorne eine 5. Dann steht bei x nichts, das heißt, Sie erwarten da eine 0. Dann bei x Quadrat steht was und bei x hoch 4 steht was. Das heißt, Sie erwarten die Einträge an der 0., 2. und 4. Stelle und ansonsten überall 0. Gucken wir mal. Ja, so sieht's aus. 5, 0, minus 2 gehört zu x Quadrat, dann 0 und die 3 gehört zu x hoch 4. Und Sie sehen jetzt diese Korrespondenz, Leitkoeffizient und Folgeeintrag, der am weitesten hinten steht und nicht 0 ist. Und solange Sie das gerne noch machen möchten, wechseln Sie ruhig hin und her, um sich immer wieder klarzumachen, was was bedeutet. Diese Polynomschreibweise ist in Wirklichkeit nur eine andere Darreichungsform dieses Folgengedöns. So, hier kommen nochmal die letzten Begriffe zum Üben. Der Leitkoeffizient von dem Polynom, das wir da gerade haben, ist 3, denn 3 ist das größte von 0, das von 0 verschiedene Ding an der größten Potenz von x. Der Grad ist 4, denn das ist der Exponent, der an der richtigen Stelle steht. Das Polynom ist nicht normiert, denn da vorne diese 3, der Leitkoeffizient, ist halt nicht 1. Und dann haben wir noch ein normiertes Polynom da stehen vom Grad 2, x² plus 1. So, das ist jetzt einfach nur dafür da, dass Sie nochmal mit Ihren Erinnerungen aus der Schule abgleichen und mit Ihrer Vorstellung, was ist wirklich dasselbe wie das, was Sie kennen und wo muss man aufpassen. Jetzt haben Sie bestimmt Fragen. Los geht's. Ja. Ja, das ist einfach ein anderes Polynom, aber trotzdem ist der Leitkoeffizient 3. Ja. Danke. Der Leitkoeffizient von dem Ding oben ist auch 3. Das unten ist ein etwas anderes Polynom. Da kommen halt noch andere Potenzen von x vor. Wir können auch da nochmal die Folgen schreiben, wenn jemand das üben möchte. Kein Problem. Aber mir geht es nur darum, dass man nochmal so hinguckt. Was ist der Leitkoeffizient, was ist der Grad? Das ist komisch hingeschrieben. Dieses mit dem minus 2 und plus 5 hinten, das habe ich nicht zusammengefasst. Aber muss man ja auch nicht. Es zwingt uns ja niemand, das zu machen. Also Vorsicht. Wir haben die Standardschreibweise, aber man darf beim Rechnen auch Dinge so stehen lassen, man muss ja nicht alles auflösen. Ja.
Aber bei dem Polynom, wo sich minus 2 und plus 5 nicht zusammengerechnet haben,
ja,
der Folgenschreibweise wurde als mal 0 trotzdem 3 angeschrieben.
Genau, bevor man so die Folgenschreibweise überträgt, müsste man es dann zusammenfassen. Ansonsten müsste ich 2 Folgen hinschreiben und das trennen und dann hätte ich halt in der einen minus 2 und in der anderen 5. Ja, danke, sehr guter Hinweis. Was haben wir noch? Keine weiteren Fragen erstmal. Dann lasse ich das noch für einen kleinen Moment liegen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass x ein Polynom ist. X ist ein normiertes Polynom, der Leitkoeffizient ist 1, das Polynom hat Grad 1, es ist nicht das Nullpolynom. X ist einfach auch nur irgendein Polynom. Okay. Ich möchte ein paar Rechenregeln mit Ihnen besprechen, die wir brauchen. Wir müssen noch ein bisschen Zeug beweisen über Polynomringe. Und hier ist jetzt ein Warnhinweis angebracht. Alles, was wir bisher gemacht haben, funktionierte für irgendwelche Ringe. Hauptsache, die haben ein 1-Element. Was wir jetzt machen als nächstes, funktioniert so nur für Körper. Vorsicht, Warnhinweis, manche der Aussagen, die gleich kommen, sind im Allgemeinen für Ringe falsch. Die sind für Körper richtig, aber nicht unbedingt immer für Ringe. Also bitte aufpassen, wo die Voraussetzung Körper dran steht. Dann sage, und weil K ein Körper ist, bla bla bla, und dann wissen die schon, aha, das ist im Allgemeinen ein Fleck falsch. Wenn wir den Grad von P plus Q ausrechnen wollen, das ist jetzt sozusagen diese Folgenaddition, aber wir schreiben die in Zukunft ja wieder ganz normal als Plus. Der Grad von P plus Q ist höchstens so groß wie das Maximum der Grade von P und Q. Zweitens, Formel.
Der Grad von P mal Q ist der Grad von P plus der Grad von Q. Und das schreibe ich mal hin mit der Gradformel, weil es wirklich wichtig ist. Gradformel für Polynome. Und weiter geht's. Das Produkt von zwei Polynomen ist genau dann das Nullpolynom, wenn eins von den beiden schon das Nullpolynom war. Konvention zur Notation, wenn ich jetzt hinschreibe, p ist aus kx, das steht da oben, und jetzt p gleich an mal x hoch n und so weiter, bla bla bla, dann ist damit immer automatisch gemeint, dass die Koeffizienten aus k kommen und dass alle beteiligten Leute, die da stehen, natürliche Zahlen über 0 sind. Das heißt, ich schreibe p als an mal x hoch n plus und so weiter plus a1 mal x plus a0 und q. Genauso Q ist Bn mal x hoch m plus und so weiter B1 mal x plus B0. Mit n und m aus n. So, jetzt gibt es drei Möglichkeiten. N könnte größer sein als M oder andersrum oder N und M sind gleich. Und wenn N und M gleich sind, möchte ich Sie direkt mal darauf hinweisen, was da Komisches passieren könnte. Wenn N und M gleich sind, dann könnte es sein, dass dieser Leitkoeffizient hier und dieser Leitkoeffizient hier zueinander additiv invers sind. Das heißt, wenn man P plus Q rechnet, heben die sich auf einmal weg. Und übrig bleibt etwas, das kleineren Grad als P hat und auch kleineren Grad als Q. Deswegen steht da oben kleiner gleich und nicht gleich. Dann haben wir das schon gesehen. Das heißt, das kleine Zeichen dabei ist wirklich notwendig. Und jetzt sehen wir, warum das nicht größer werden kann. Naja, was ist los? Ich möchte jetzt, dass an und bn wirklich die Leitkoeffizienten sind. Falls möglich, wenn p oder q das Nullpolynom sind, dann ist klar, dass sich bei der Summe nichts ändert und dass es dann stimmt. Falls P oder Q das Nullpolynom sind, denn dann passiert ja einfach nichts. Seien also jetzt AN nicht 0 und BN auch nicht 0. Das heißt, wir haben da wirklich Leitkoeffizienten stehen. Und wir können den Grad hinschreiben. Der Grad von P ist jetzt n und der Grad von Q ist m. Ich nerv sie noch ein bisschen damit. Wir wussten das vorher nicht, ne? Da steht nichts über an und bm. Die könnten 0 sein. Und wenn die 0 wären, dann wäre der Grad von p bzw. q halt nicht das n oder m, was man denkt, sondern was Kleineres. Und das ist wichtig, dass Sie diese Schritte mitdenken, denn in Ihren Übungsaufgaben, wenn es darum geht zu sagen, hier Grad und so, dann ist das der erste Fehler, den alle machen, dass Sie sich nämlich nicht überlegen, ob vielleicht irgendwelche Koeffizienten 0 sein könnten.
da bitte aufpassen.
Deswegen bin ich hier gerade so pingelig und schreibe das alles noch hin. Okay, erster Fall. N ist größer als M. Wenn wir jetzt P und Q addieren, dann ist die größte Potenz von X, die da aufkommt, X hoch N. Und dazu gehört der Leitkoeffizient da vorne, AN. Das heißt, der Grad von P plus Q ist dann N. Und N ist dann auch gleichzeitig das Maximum von N und M. Zweiter Fall, genau andersrum. N ist kleiner als M, dann ist der Grad von P plus Q gleich M und M ist auch gleichzeitig das Maximum, denn es ist ja das Größere. Okay, jetzt kommt der Fall, wo die gleich sind. N gleich M, dann ist der Grad von P plus Q gleich N. Gleich M, falls die Leitkoeffizienten sich nicht gegenseitig weggeben. Also falls AN plus BM ungleich 0 ist. Und N ist dann auch das Maximum, das heißt, die Ungleichung stimmt schon wieder. Andernfalls, ist der Grad sogar kleiner. Wir sehen, wie das kleiner zustande kommt und wir sehen, dass man in keinem Fall oberhalb von N und M landet. Damit ist 1 gezeigt. Jetzt kommen wir zu 2. Was ist bei 2 los? Naja, wenn P oder Q das Nullpolynom ist, dann ist das Produkt das Nullpolynom. Das hat Grad minus unendlich und auf der rechten Seite steht dann auch minus unendlich, denn minus unendlich plus irgendwas Endliches ist minus unendlich. Das heißt, die Formel stimmt sofort, wenn P oder Q das Nullpolynom sind. Und ich nehme mir die Notation, so wie sie da oben schon eingeführt wurde, mit den BMs und so weiter. Das soll so bleiben. Seien also AN ungleich 0 und BM ungleich 0. Das heißt, die größten Koeffizienten, die wir hingeschrieben haben, sollen auch schon die Leitkoeffizienten sein. Genau wie vorher. Was ist jetzt los, wenn ich P und Q multipliziere? Wie komme ich denn jetzt auf die größte Potenz von X? Na, die erwische ich dann, wenn ich die größte Potenz von X bei jeweils beiden Polynomen auswähle und multipliziere. Denn die Multiplikation bei den Folgen spiegelt ja nur das, was bei der ganz banalen Multiplikation von Polynomen passiert. Wir kombinieren einfach diese ganzen Terme und multiplizieren aus. Wie komme ich jetzt also auf den potenziell auf den größten, auf die größte Potenz von X? Na, indem ich AN und BM kombiniere, da habe ich dann den Koeffizienten, der zu x hoch n plus m gehört. Was ich jetzt brauche, ist, dass aus diesen beiden Aussagen folgt, dass das Produkt von AN und BM von 0 verschieden ist. Und hier brauchen wir das K im Körper. Das war ein Lemma aus Kapitel 2. Und zwar Lemma 2.23, Teil 3.
Na, größere Potenzen von x kriegt man nicht hin. N plus m ist das Größte, was geht. Also ist an mal bn der Leitkoeffizient von b mal q. Und daraus folgt jetzt, dass der Grad von b mal q die Summe der Grade ist. Denn da steht ja x hoch n plus m, n war der Grad von t und m war der Grad von q. Wunderbar. Was fehlt uns denn jetzt noch? Das war die Gradfalle. Es fehlt uns noch, dass das Nullpolynom nur dann rauskommen kann bei einem Produkt, wenn einer der beteiligten Faktoren mindestens schon das Nullpolynom war.
Ich glaube, da brauchen wir die Folie jetzt nicht mehr.
Da brauchen wir das Blatt nicht mehr. Denn da steht genau dann, wenn. Das heißt, wir müssen zeigen, wenn das hier gilt, rechts, dann gilt die linke Seite und andersrum. Aber das eine ist auch einfach. Ne? Wenn P oder Q das Nullpolynom ist, dann ist das Produkt auch das Nullpolynom. Das heißt, von rechts nach links, ganz einfach. Und jetzt versuchen wir, von links nach rechts zu kommen. Leute, die nicht 0 sind. Und die Notation ist so, dass wir dann sagen würden, an ist nicht 0, denn das soll der Leitkoeffizient werden und bm ist auch nicht 0. Wenn ich das so schreibe, meine ich, wir haben die Notation so gewählt, dass, wenn möglich, an und bm die größten von 0 verschiedenen Koeffizienten sind, die man hinschreiben kann. Also die größten im Sinne von mit dem größten Index. Das ist, was ich meine. Das heißt, es ist eine Konvention, die mit dem Leitkoeffizienten zu tun hat.
gibt es einen Leitkoeffizienten und dann ist die Inflation suggestiv. Wenn wir jetzt P und Q multiplizieren, dann kommt auf einmal ein Leitkoeffizient raus, nämlich AN mal DM. Das ist das Argument, das wir vorhin schon gesehen haben. Das ist auch das gleiche Lemma und das funktioniert wieder bei kahlen Körpern. Siehe Beweis von 2. Insbesondere hat P mal Q einen von 0 verschiedenen Koeffizienten und das ist ganz schlecht, denn P mal Q war das Nullpolynom. Und deswegen kann man das Nullpolynom nur dann als Produkt bekommen, wenn mindestens eins der beteiligten Polynome schon das Nullpolynom war. Und wir haben hier massiv ausgenutzt, wie die Multiplikation im Körper funktioniert. Wir haben ausgenutzt, dass in einem Körper ein Produkt nur dann null ist, wenn einer der Faktoren null ist. Soweit so gut. Dann kommen wir jetzt zu Teilen mit Rest. Das kommt in einer Übungsaufgabe vor. Und wir wollen sehen, dass Teilen mit Rest oder Polynomdivision nicht nur an Beispielen funktioniert, sondern ganz allgemein. Das ist der nächste Satz. Das Nullpolynom ist. Es ist erlaubt. Manchmal geht es sozusagen auch. Man braucht hier keinen Rest mehr. Und das ist hier mit drin, denn dann steht hier minus unendlich und das ist natürlich klar. Ja, was ist da zu tun? Na, wir müssen solche Polynome finden und wir müssen zeigen, dass sie eindeutig bestimmt sind. Das kommt glücklicherweise beim Finden nebenbei nicht raus. Fangen wir mal an. Vielleicht beginnen wir mal mit dem Fall, der ganz langweilig ist, das nämlich P das Nullpolynom. Erster Fall. P ist das Nullpolynom. Was machen wir dann? Na, wenn P das Nullpolynom ist, dann ist da einfach nichts zu tun. Denn diese Gleichung hier stimmt, wenn man für S das Nullpolynom einsetzt und für T auch. Denn was kommt dann raus? Nullpolynom gleich Nullpolynom plus Nullpolynom. Es ist völlig egal, was Q ist, das geht immer. Dann schreibe ich eine Notation hin für dieses P.
immer. Und ich möchte die Notation so wählen, dass dieses AM wirklich der Leitkoeffizient ist. Das heißt, AM soll nicht 0 sein. Weil wir sehen, was passiert. Deswegen, und das ist der Aufschlag.